I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du bist Vielfahrerin bei mir im Aufzug und hast dich schon mal gefragt, wie du mich unterstützen kannst? Mit Steady hast du die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell unter die Arme zu greifen und deine Wertschätzung zu zeigen. Schon ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem gesamten Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Werde jetzt UnterstützerInnen, erhalte vorab Zugang zu neuen Folgen und werde, wenn du das möchtest, namentlich hier im Podcast genannt. Alle Infos findest du unter m-aufzug.de. Diese Woche also geht der Dank an die SupporterInnen Monika, Evelyn, Regina, Randolf, Xaver, Ingo und Claudio. Danke für eure Unterstützung. Und schon geht's los mit der Folge. Wenn ich eins nicht erwartet hätte, dann, dass Mene mal Aufzugsmusik gemacht hat. Ich bin Fan von ihr und nach unserem persönlichen Treffen noch sowieso viel mehr. Ihr Musikstil ist besonders und wird immer sehr abenteuerlich beschrieben. Ich wollte von ihr wissen, welche Musik sie in ihrer Jugend im Ländle geprägt hat und wie ehrlich sie in ihren Texten sein will. Wir sprechen über Helene Fischer, Mines aufwendige Musikvideos und ihre riesige Brillensammlung. Ob Hörgeräte auch mal Modeaccessoires werden und wie es um Diversity in der Musikbranche wirklich steht, das erfahrt ihr in dieser Aufzugsfahrt mit Mine. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich freue mich sehr, weil ich stiller Fan bin, heimlicher Fan, neuer Fan vor allem. Ich habe meiner Frau deine YouTube-Videos gezeigt und deine Songs und sie ist inzwischen auch ein Fan. Herzlich willkommen, Mine, im Aufzug.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, bin sehr gespannt.
Gab es schon einen awkward Moment, den du im Aufzug erlebt hast?
Awkward, bestimmt, der mir gerade nicht einfällt. Als erstes muss ich an Aufzugmusik denken, weil ich mal Aufzugmusik gemacht habe mit Kolleginnen, als ich studiert habe. Da haben wir ein akustisches Klavier in zwei verschiedene Aufzüge gestellt und haben Hintergrundmusik gespielt.
Wie geil. Also so die klassische Aufzugsmusik, dieses Gedudel.
Gedudel, ja. Gedudel ist wirklich das perfekte Wort dafür. Das war's nämlich. Es ist nämlich, wie oft beim Jazz, ist es ja wirklich, vor allem wenn man über akademischen Jazz spricht, dann ist das ja, also die Musik macht am meisten Spaß denjenigen, die es selber gerade machen. Weil es viel mit Improvisation zu tun hat. Das sehe ich bei Jazz aus den 50ern, 60ern anders. Oder halt 20ern, 30ern, je nachdem. Also frühere Jazzmusik. Aber jetzt so die Jazzmusik, die so modern interpretiert wird von Leuten, die das in Unis lernen, da geht es schon gefühlt schon meistens in diese Richtung. Finde ich leider. So ein bisschen seelenlos.
Das finde ich total spannend, was du sagst. Weil ich bekomme regelmäßig Gänsehaut, wenn ich sehe, wie jemand, der seine Kunst macht, selber gerade richtig Spaß hat.
Ja.
Also ich finde das mega ansteckend.
Ja.
Das überträgt sich und das kann auch total absurd sein. Aber wenn ich sehe, dass die Person einfach selber total aufgeht da drin, dann steckt mich das an.
Ja, das fühle ich. Also das kann ich voll nachvollziehen. Allerdings finde ich, wenn man sieht, dass es Sport ist, dass es quasi eher, dass es nicht darum geht, dass derjenige gerade im vollen Flow-Moment ist, weil das kenne ich auch voll gut, dass wenn ich auch Musik höre, die mich eigentlich nicht so kriegt, weil ich noch nicht genug Hörerfahrung dafür habe, dann kann das mir schon reichen, wenn die Band miteinander gerade so krass zusammenspielt, dass sie sich selber so euphorisieren, dass das auf mich auch total abfärbt. Aber wenn ich merke, dass es darum geht, so schnell wie es geht, in allen Tonarten Giant Steps runter zu dudeln, weil es halt voll krass ist, dass man das jeden Tag 8 Stunden geübt hat, dann fühle ich dabei tatsächlich ziemlich wenig.
Also dieser Leistungsaspekt quasi.
Genau.
Das ist genau, da gebe ich dir recht. Ich finde auch toll, wenn KünstlerInnen Fehler machen.
Ja, voll. Also Was heißt, ich finde halt, es sollte nicht um Fehler gehen.
Genau.
Also Fehler sind halt egal.
Genau.
Weil es geht am Ende um den emotionalen Zugang bei Musik.
Ich war neulich bei einem Theaterstück im Deutschen Theater, wo Songs von Fanny van Dannen, dem Singer-Songwriter, als Bühnenstück aufgeführt wurden. Und die Songs von Fanny van Dannen, die sind ja oft sehr absurd.
Ich kenne die gar nicht.
Also, du kennst
die
gar nicht? Mm-mm. Okay, also der singt sehr absurde Texte, so ein bisschen wie, ja, Gott, das habe ich keinen Vergleich.
Macht nix.
Aber wie Rainer Grebe. So ein bisschen wie Rainer Grebe.
Okay.
Ja, so. Und ja. Bei Fanny van Dannen, der ist auch Singer-Songwriter, unter anderem für die Toten Hosen.
Ach.
Und die Songs sind oft sehr absurd und gesellschaftskritisch. Und die SchauspielerInnen, die das gespielt haben, die haben teilweise auf der Bühne lachen müssen, weil das einfach so absurd war, dass das definitiv nicht Teil des Stücks war, dass sie gelacht haben. Und das ganze Publikum hat einfach mitgelacht, weil es einfach so absurd war.
Das finde ich gut.
Das finde ich richtig schön.
Ich auch. Aber war das dann so Teil im Pro-Theater auch? Oder?
Nee, also der hat halt super viele Songs geschrieben und die Songs wurden dann quasi zu einer Geschichte zusammengedichtet. Und dann haben wir eigentlich die ganze, es war so ein Musical ohne Tanz. Ja.
Voll krass.
Ja.
Und welches Theater war das?
Im Deutschen Theater.
Ach so, das heißt so.
Genau.
Boah, ich mag Theater eigentlich total gerne, aber ich muss sagen, ich kenne noch total wenige Theater in Berlin. Ich fange jetzt gerade richtig an. Ich gehe morgen früh um 10 gehe ich ins Theater.
Echt? Morgen früh?
Ja.
Und was guckst du dir an?
Ich gucke mir Was ihr wollt an, weil da mein guter Freund Henry Jacobs spielt. Und da habe ich Bock drauf. Der hat auch die Musik dafür gemacht. Und ja. Ich finde es auch voll geil, dass morgens um 10 Theater gespielt wird. So, ist eigentlich wohl vor Schulklassen, aber
ja, genau,
das ist genau meine
sagen,
Zeit.
Ja.
Ja, ich bin so ein Tagmensch.
Kommst du aus Berlin?
Nee, ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen.
Auf dem Land, ne?
Ja, in so einem Dorf. Ja, richtig ländlich ist das. Also schon Dorf, aber halt jetzt nicht abgeschnitten, weil es halt in der Nähe von Stuttgart noch war. Ja, bin dann schnell weggezogen.
Wolltest du unbedingt weg?
Ja, ich wollte unbedingt weg.
Warum?
Boah, es hat viele Gründe gehabt, aber ich glaube vor allem, weil aus meinem Gefühl raus waren habe ich die Leute als sehr kleinkariert wahrgenommen irgendwie und habe da nicht so richtig Anschluss gefunden, so in allen Bereichen, so menschlich.
Was hat dich denn zu der Person werden lassen, die nicht kleinkariert ist?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil ich mich selber wahrscheinlich immer so nicht zugehörig gefühlt habe, war ich auch meistens mit Menschen umgeben, die das geteilt haben. Mhm. Und so lernt man natürlich sehr, sehr viel über verschiedene Perspektiven kennen. Und das erweitert den Horizont. Und ich denke, dadurch kann man sich auch von manchen Denkstrukturen nicht lösen, aber doch so weit distanzieren, wie es denn die Psyche zulässt.
Du hast in einem relativ aktuellen Musikvideo deine Schule besucht. Ist das ein aktuelles Video, ne?
Ja.
Wo du rückwärts durch das ganze Gebäude läufst.
Ja, genau.
Und das fand ich total beeindruckend. Und in einem Interview, ich glaube, es war mit Markus Kafka, hattest du erzählt, dass du in der Schule auch gar nicht nur gute Erfahrungen gemacht hast.
Ja, wenig.
War das so eine Art, wie sagt man, Versöhnung mit der Schule oder Abrechnung?
Nee, Abrechnung würde ich es nicht sagen, weil...
Es war ja kein böser Text, ne, genau.
Ja, genau. Ja. Also, es ging mir eher so darum, in diese Konfrontation so ein bisschen reinzugehen, glaube ich.
Für dich?
Ja, für mich selber. Ja. Also so aus dem künstlerischen Gedanken heraus, also die Produzentin, mit der ich das Video zusammen gemacht habe, die sagte auch, bist du... Warum gehen wir denn nach Stuttgart? Das ist übelst weit weg, kostet voll viel Geld. Lass uns das doch hier einfach in Berlin in der Schule machen. Aber weiß nicht, es ging mir halt auch in den Text um so Sachen, die so ein bisschen damit zu tun haben in der Schulzeit. Und ich fand es irgendwie cool, das dann auch da zu machen. Ich war auch seit dem Abi nicht mehr da und fand es irgendwie crazy, da nochmal hinzugehen.
Das ganze Video läuft rückwärts. Du läufst rückwärts durch die Schule. Trotzdem sind aber deine Lippen synchron zum Text.
Ja.
Wie hast du das geübt?
Lange.
Ja.
Und intensiv. Ich habe den Song halt rückwärts gelernt. Also ich habe erstmal transkribiert und dann nachgebessert, immer wieder Videos aufgenommen und sie mir selbst angeguckt und geguckt, ob die Lippen so aufeinander passen. Und dann halt einfach geübt. Ich hatte aber tatsächlich sehr wenig Zeit. Also ich glaube 8 Tage. Und dann habe ich aber wirklich auch nichts anderes gemacht, viele Nachtschichten eingelegt.
Oh, krass. Also ich habe echt da gesessen und gedacht so, Oder waren nur diese Stellen vorwärts? Und ich habe wirklich gerätselt, wie ihr das gebaut habt. Aber das ist mir sofort aufgefallen.
Ja, ich muss halt sagen, ich bin nicht ganz zufrieden. Ich habe so viel geübt und sehe Fehler, die da gemacht worden sind. Aber am Ende macht es ja auch aus. Ja. Rock'n'Roll.
Was war denn die Musik, die es auf dem Dorf oder auf dem Land in der Nähe von Stuttgart so gab, die dich berieselt hat?
Na, ich war schon sehr abhängig von den großen Medien auch. Also ich habe mit MTV groß geworden und viel, was mein Vater halt gehört hat. Mhm. Und der ist sehr leidenschaftlicher Musikhörer und der kommt so aus dem Art Rock ein bisschen, aber war auch immer sehr offen für viel Weltmusik gehört tatsächlich auch. Und ich bin eher so mit Rap aufgewachsen, weil ich viel im Jugendhaus war, als ich Teenager war. Und gleichzeitig aber hatte ich auch eine Metal-Phase. Ich habe diese Identitäten irgendwie immer so ein bisschen getrennt. In der Schule habe ich so Metal gehört und in meiner Freizeit eigentlich nur Rap.
Aber war das dann geheim?
Nee, geheim. Also heimlich habe ich tatsächlich nur so Popmusik gehört. Ich habe ziemlich viel aus so, also Madonna zum Beispiel, Ray of Light, daran werde ich mich immer erinnern. Oder sehr deprimierende Musik, Cranberries und so. Das habe ich alles so für mich gehört, weil ich das nicht so exposen wollte, dass ich das höre. Jetzt denke ich mir, warum? Ja. Aber damals war schon so dieser Zugehörigkeitsdruck einfach. Als Teenie kennt er jeder Mensch.
Ja, verstehe ich. Und dann nach der Schule wolltest du Lehrerin werden?
Ja, aber halt, ich wollte halt was mit Musik machen. Und Musikerin habe ich jetzt nicht als Beruf gesehen. Also wusste ich nicht, dass es sowas gibt, diese Möglichkeit. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt Aufnahmeprüfung für Schulmusik mit klassisch Klavier, aber ich war zu schlecht und bin durchgefallen.
Oh.
Ja, kein Problem.
Und wie bist du dann zur Musik als Beruf mit der Zeit gekommen?
Das ist aus Versehen passiert. Also ich habe eigentlich gedacht, dass sich das nicht so richtig vereinen lässt, weil ich schon künstlerisch frei arbeiten will. Und ich dachte, das lässt sich nicht vereinen mit, vor allem je mehr ich über das Business so rausgefunden habe, wie das so funktioniert.
Was ja auch krass im Wandel war oder ist, ne?
Ja, das auch immer, aber halt auch, wie man als Künstlerin so arbeitet, wie man am besten Songs rausbringt. Und habe ich schon gemerkt, das kann ich irgendwie nicht so richtig mit dem vereinen, wie ich mir das so vorstelle. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass das nicht zu meinem Beruf wird, sondern dass ich das so als Hobby mache. Aber über die Jahre ist das einfach immer so ein bisschen größer geworden. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe ja in den letzten 6 Monaten gar keinen anderen Job gemacht. Und irgendwie hat sich dann so entwickelt. Das war echt ziemlich magisch irgendwie. Klingt cheesy, ist aber so.
Und nebenbei dann immer gejobbt oder?
Ja, genau.
Hatte so viel Support?
Nee. Ich habe immer viel gearbeitet, schon seit ich 13 war. Deswegen war das für mich aber auch gar kein Problem.
Was zum Beispiel?
Ich habe ziemlich alles gemacht.
Zeitung austragen.
Ja, damit hat es so angefangen, aber da war ich noch jünger. Da war ich, glaube ich, sogar noch so 5. Klasse oder so. Nee, angefangen, mein erster richtiger Job war im Freibad Eis verkaufen in den Ferien und halt nach der Schule. So, und dann hatte ich alles mit gekellnert. Ich habe auch mal lange gespült im Café, weil ich noch nicht 16 war und nicht vorne arbeiten durfte. Ich habe auch geputzt eine Weile lang. Ich habe mein Vater hat Metall, in einer Metallfirma gearbeitet, gestanzt, so Schlosskästen zusammen. Das war richtig ätzend. Jeden Tag so 200 Schlosskästen. Man fühlt sich wie ein lebendes Fließband.
Oh ja. Gott.
Ja. Aber ich habe auch sehr coole Jobs gehabt. Ich habe sehr gerne gekellnert. Ich habe auch gerne im Lidl gearbeitet. Das Abkartonieren habe ich gern gemacht. Und dann habe ich dann, als ich Musik mit Musikgeld verdient habe, habe ich dann Covermusik gemacht und als Musiklehrerin gearbeitet.
Ich habe ja leider musikalisch überhaupt kein Talent. Ich habe als Kind Keyboard versucht zu spielen, aber ich glaube, es war auch eher so eine Kindheitsidee. Aber ich habe großen Respekt und Bewunderung, wenn ich ProfimusikerInnen dabei zusehen kann, wie sie einfach mit relativ wenig Üben, Proben, für jemanden einspringen.
Ja.
Oder einfach so die Situation erkennen. Und es gibt so großartige YouTube-Videos, wo Drummer einen Song hören ohne den Rhythmus und dann dazu drummen sollen. Und das finde ich einfach krass.
Ja.
Und dann das fast genauso klingt, wie der Originaldrummer das gedrummt hat.
Ja.
Also da gibt's ja ganz, YouTube ist ja sowieso ein einziger Hamsterbau, wo man dann sich verirren kann und dann immer weitergeht. Aber das finde ich, da kriege ich wirklich Gänsehaut.
Ja, ja, weil InstrumentalistInnen, also ich kann das zum Beispiel auch nicht, ne? Ich bin gar nicht. Deswegen, ich bin auch eher faul, also was so Üben von Instrumenten angeht.
Wie viele kannst du?
Eigentlich nur eins. Und das auch nicht mehr so richtig. Also Klavier konnte ich mal ganz gut spielen, ja. Aber ich drücke jetzt noch, ich kann Akkorde drücken und so, aber ich kann jetzt keinen Chopin mehr spielen.
Mhm.
Dafür muss man wirklich üben jeden Tag. Das mache ich nicht.
Das verlernt man wieder. Das ist nicht wie Fahrradfahren?
Nee, das ist nicht wie Fahrradfahren. Muss man wirklich üben jeden Tag. Also es gibt auch Instrumente, wo man mehr oder weniger üben muss. Also so Klavier und Gitarre und Drums ist, glaube ich, so das Übintensivste.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du deinen Song mal gehört hast, was aber irgendwie vielleicht so eine absurde Situation war?
Einer meiner Nachbarn hat mal einen Song von mir gehört.
Ohne dass er wusste, dass du Nachbarin bist?
Ich denke. Ich weiß ja nicht, wer das genau war. Ich habe es nur gehört durch die Fenster. Aber ich hab zum Beispiel noch nie aus Versehen einen Song im Radio gehört oder so. Aber ich höre auch kein Radio, vielleicht liegt es daran. Das
könnte daran liegen, ja. Ich glaube nicht, dass sie dich vorher anrufen würden, wenn der Song gleich gespielt wird.
Wahrscheinlich. Hörst du Radio?
Ich habe früher, war ein großer Radio Fritz-Fan.
Ja?
Ja, und habe dann auch gearbeitet 4 Jahre. Aber dann, ja, im Zeitalter von Spotify und Co. ist irgendwie Radio auch bei mir irgendwie aus dem Medium verschwunden. Eigentlich schade.
Und wenn du so Musik hörst, hörst du dann so Playlisten, die du gut findest? Oder lässt du dich vom Algorithmus
treiben? Ja, ich lass mich schaffeln. Einfach so durchschaffeln. Ja. Und meine Frau kennt einfach super viele Songs und spielt mir die dann auch vor. Und ich höre sehr viel Deutschlandfunk, wo ja sehr wenig Musik läuft. Aber wenn Musik läuft, dann Mine oder Elif.
Ja.
Enno Bunga.
AB-Syndrom.
Und dann zeige ich das immer meiner Frau und die kannte das dann oft noch nicht und so ergänzen wir uns. Sie ist aber eher so Hip-Hop-Rap.
Ah ja.
Ja, das ist eher so ihr Ding.
Nice.
Ja, finde ich auch sehr, sehr interessant, dann von ihr so zu erfahren, irgendwie, keine Ahnung, Alligator und feine Sahne, Fischfilet.
Wobei das kein Rap ist.
Nee, aber das zeigte sie mir auch. Trailer Park.
Ja.
Ja, so war mir alles nicht. Ich kenne die ganzen Festivalplakate, aber ich kenne die Musik nicht. Obwohl ich bei Fritz gearbeitet habe, aber das war ich eher in der Wortredaktion unterwegs.
Geht ihr auf Konzerte?
Ja, wir waren bei Alligator.
Ah ja.
Und das hat richtig Spaß gemacht in der Max-Schmeling-Halle.
Der ist halt auch, ne, der kommt vom Theater. Mhm. Das ist ein Happening.
Das hat man voll gemerkt.
Das ist ein Happening. Bei seinen Videos merkt man das auch extrem, finde ich.
Hast du ein Live-Konzert, einen seiner letzten gesehen?
Der
hatte auf der Bühne so ein Förderband. Und auf dem Förderband ist die Band immer links, rechts gefahren.
Nee.
Und manchmal auch so Pakete. Und es war die ganze Zeit so eine Art Baustelle oder Amazon-Logistiklager oder so. Also so sah das halt aus. Und die haben super viel mit diesem Förderband gemacht. Also es war wirklich wie Theater, wie du sagst.
Ja. Ich denke mir auch immer so, boah. Also wie löst man das, dass man nicht das Gefühl eines Konzerts, dass das nicht flöten geht?
Hm.
Also das finde ich sehr beeindruckend. Ich war bei Rosalia. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr Ende, auf jeden Fall nicht so lange her. Und das war das abgefahrenste Konzert, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also wirklich, ich gehe sehr viel auf Konzerte, aber das war sehr beeindruckend, weil es ein sehr großes Konzert war. Ich weiß gerade gar nicht mehr, im Velodrom oder sowas. Und das war aber so nahbar und trotzdem aber so ein Happening.
Mhm.
Das finde ich immer Wahnsinn, wenn man das irgendwie so hinkriegt, dass das so miteinander Hand in Hand geht.
Also, dass man nicht so das Gefühl hat, das ist irgendwie so runtergespult, sondern authentisch.
Ja, dass es auf der einen Seite halt diese Bühne auch bespielen kann, dass diese Größe vorhanden ist, aber auf der anderen Seite eben man auch die Feinheiten, das Direkte in der Musik nicht verliert. Mhm. Weil sonst wird es zu sehr wie, ich schaue mir das im Fernsehen an. Kann ich mir auch im Fernsehen ansehen. Habe ich mir schon oft gedacht bei so großen Konzerten.
Das stimmt.
Hätte ich jetzt nicht hingehen müssen. Auch wenn man weiter vorne ist, weil das auch für die KünstlerInnen dann oft so ist, dass es wie so eine Scheibe gibt zwischen Publikum und Bühne. Es gibt dann keine...
Was ja auch an den Scheinwerfern liegt. Ne?
Ja, vielleicht, ja. Es gibt keine richtige Dynamik. So. Das finde ich voll wichtig.
Hast du schon mal vor großem Publikum gerockt?
So groß nicht, nee. Ah, ich habe einmal auf dem Brandenburger Tor gespielt. Da waren sehr viele Leute, aber es hat sich eher angefühlt wie so eine Proberaumsituation und alle Leute standen so drumrum. Das war nicht so, ja. Also das habe ich nicht so richtig gecheckt. Ja.
Was würdest du gerne mal bespielen?
Ich habe keinen so Traum dahingehend oder so. Ich finde es jetzt schon ehrlich gesagt ziemlich beängstigend. Schön, aber auch so, ja, ist was anderes wie so eine 500er Club-Tour zu spielen.
Ja, aber das ist doch schön, ne? Weil da hat man ja wahrscheinlich danach auch noch Kontakt irgendwie mit dem Publikum und muss nicht gleich irgendwie weg. Aber so beim Max-Spieling-Halle, da hatte ich das Gefühl, ich muss weg.
Ja, voll. Ah, ja, also Menschenmassen auch einfach anstrengend, ne?
Genau, irgendwann wird's voll. Oder anstrengend auch.
Ja.
Ich habe mich schon öfter hier im Podcast offenbart, dass ich in meinem Studium irgendwie beigebracht bekommen habe, Kunst von Handwerk zu trennen. Ja, also zu sagen, du kannst Respekt vor der Kunst haben oder vor dem Handwerk haben, ohne die Kunst zu mögen. Und ich habe große Bewunderung für Helene Fischer. Wenn du dir dann die Shows anguckst, die natürlich alle total durchorchestriert, durchperfektioniert sind und die Frau eine einzige Maschine ist, dann habe ich dafür Bewunderung. Ich finde einfach beeindruckend. Ich meine, das kannst du auch mit anderen machen, mit Lady Gaga oder so. Aber Helene Fischer ist jetzt es gewesen. Und die hat, wenn man sich dann ein bisschen damit auseinandersetzt, war einfach die erste Schlagersängerin, die Musical-Elemente eingebaut hat. Also auch Genres kombiniert.
Ja.
Ne? Und das kann man, also das finde ich respektabel. Das finde ich bei deiner Musik auch viel besser als die von Helene Fischer. Also gefällt mir viel mehr. Auch hörbar, dass das eben nicht dieser klassische Pop à la Max Giesinger ist, sorry, sondern eben da auch Elemente drin sind, die Jazz haben oder Rap oder eben Elektrum. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und man merkt, dass das nicht irgendeinem Trend hinterher rennt, wenn man das halt so macht, so wie alle jetzt Autotune machen oder so, ja, sondern dass das wirklich du willst.
Also erstmal danke. Ich kann damit immer ganz schwer umgehen. Ich fand, die Brücke zu Helene Fischer, super. Also ich kann das voll nachvollziehen mit der Bewunderung für eine Leistung einfach.
Ja.
Total. Also ich muss sagen, ich habe nicht so eine Bewunderung, aber ich respektiere das sehr. Und ich finde das krass und habe großen Respekt vor dieser Art von Arbeit, auch wenn sie mir persönlich jetzt nicht gefällt und ich mir jetzt kein Konzert reinziehen würde.
Ist auch überhaupt nicht nahbar.
Ja, genau.
Man erfährt auch nichts über sie.
Ja, aber ist auch nicht das Konzept. Ich glaube, möchte sie, glaube ich, wahrscheinlich auch gar nicht. Oder darum geht's halt nicht bei dem, was sie tut. Aber da denke ich auch immer so, hey, leben und leben lassen. Es gibt ja, das ist ja das Schöne, finde ich, auch bei Musik und Kultur im Allgemeinen, dass es kein Kuchen ist, dass man sich jetzt nicht irgendwie, nur weil jemand was macht, was erfolgreich ist, was mit meinem Geschmack nicht einhergeht, heißt es nicht, dass dann weniger für alle anderen übrig ist.
Wie würdest du denn deine Musik beschreiben?
Keine Ahnung. Wenn jemand fragt, sage ich meistens deutschsprachiger Indie-Pop mit verschiedenen Genre-Einflüssen. Aber ich habe schon alles Mögliche gehört und bin mit allem eigentlich okay, solange es jetzt nicht Rechtsrock ist oder so. Aber das sehe ich da jetzt nicht als Gefahr.
Und was sehr auffiel, auch heute wieder, du musst eine unfassbar große Brillensammlung
ein
haben.
Arsenal.
Wie sieht dein Brillenschrank aus und was ist diese Sache mit den Brillen? Weil das ist ja ein Modeaccessoire.
Ja. Ich hatte tatsächlich, also hat angefangen, weil ich -5 Dioptrien hatte und ich keine Kontaktlinsen tragen konnte, weil ich so wenig Flüssigkeit in meinem Auge hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt Brille trage, dann möchte ich, dass es scheppert. Und dann habe ich mir meine erste bisschen auffälligere Brille geholt und dann ist das irgendwann so eskaliert. Ich habe tatsächlich irgendwann meine Augen lasern lassen, weil es einfach so teuer ist. Also Gläser.
Wenn du ständig dann 5 Dioptrien Brillenvarianten kaufen musst oder besorgt.
Ja, ja, also Brillengläser sind so teuer.
Super teuer, 1000 Euro.
Ja, ja, genau. Und ich habe dann irgendwann abgewogen, habe gemerkt, okay, das lohnt sich nicht. Ich habe dann einen Kredit aufgenommen und habe dann meine Augen lasern lassen. Das war das Beste. Aber das hat natürlich meinen Brillenkonsum noch höher getrieben, weil jetzt muss ich keine Gläser mehr austauschen. Ich habe zu Hause jetzt so eine kleine hängende Vitrine und da sind die alle drin. Und
wie viele ungefähr?
so 50, 60 sind das.
Aber das geht ja noch.
Ja, findest
du? Ich dachte
jetzt
irgendwie so 300 oder
nee,
so.
Nee, oh Gott, nein, das ist, das wäre nicht bezahlbar.
Ich finde es total geil.
Ich lieb's auch.
Ja, ich finde es total gut.
Es ist halt auch wirklich, ich frage mich morgens immer so, welches Gesicht ziehe ich mir an?
Mhm.
Und weil es halt wirklich auch so.
Kann sich auch so ein bisschen verstecken dahinter, oder?
Total.
Ja.
Das finde ich ja total auch schön. Früher habe ich mir immer die Haare vor das Gesicht gekämmt, bis ich kurze Haare hatte. Und dann habe ich mich mit Brillen versteckt. Oder was heißt versteckt? Eigentlich, ich habe mir eine Identität gegeben.
Das ist auf jeden Fall ein Markenzeichen von dir, sowohl auf den Covern deiner Alben. Also sieht man die, in den Videos sieht man die. Also auf jeden Fall ein Signature.
Ja, ich habe die aber auch jeden Tag, ich habe wirklich jeden Tag Brille an. Also ich gehe nicht ohne Brille aus dem Haus. Das fühlt sich komisch an.
Zum Thema Brille fällt mir ein, also meine Brille ist eine Kinderbrille. Ich habe einen kleineren Kopf.
Mhm.
Und die Gestell kostet 11 Euro.
Was?
Ja, aber die Gläser 1000.
Ja, das ist
ein bisschen absurd. Und es war auch die einzige Kinderbrille, die sie bei Apollo am Hermannplatz hatten.
Ah, steht ja ausgezeichnet.
Ja, danke. Fand ich auch, war okay. Und ich bin nicht so der Typ, der dann 500 Mal sich hin und her überlegen muss.
Ja.
Und denke, passt, tut nicht weh, nehme ich. Und trage jetzt halt seitdem. Ne? Und dann war ich beim Ohrenarzt. Und der hat dann diagnostiziert, dass ich schwerhörig bin und ich brauche jetzt Hörgeräte. Und dann stand ich also vor diesem Hörgeräteakustiker irgendwo in Neukölln, vor dieser Tür und dachte, okay, gehst du da jetzt als Nerd rein, der sich für Technik interessiert, oder als Patient, der hörbehindert ist? Und ich habe mich für den Nerd entschieden und stieß auf einen Hörgeräteakustiker, der selber Nerd ist. Und wir haben uns über diese Nerd-Ebene unterhalten und der erzählte mir, und jetzt kommen wir zur Brille, dass wir gerade in einer Zeit leben, durch künstliche Intelligenz und bessere Akkus und Digitalisierung, dass Hörgeräte alle 2 Jahre so große Sprünge machen, Innovationssprünge, dass er davon ausgeht, dass es in den nächsten 5 bis 10 Jahren das Hörgerät als Modeaccessoire geben wird.
Hä?
Ja, und dann meinte ich, hä, wie meintest du das? Und dann meinte er, naja, die AirPods von Apple sind inzwischen in der Lage, Geräusche zu verstärken. Nicht nur Noise Cancelling zu machen, sondern auch lauter zu machen. Und es gibt in den USA inzwischen Leute, die sich einfach Hörgeräte nicht leisten können und dann AirPods nehmen. Und das ist der Punkt, wo aus einem Hilfsmittel ein Modeaccessoire wird. Und das fand ich total abgefahren. Und wir wissen nicht, ob die Leute hörbehindert sind oder gerade Musik hören, wenn sie einen AirPod im Ohr haben.
Ja, ist doch gut.
Oder ein Earbud oder so, ne?
Ja.
Und das Gleiche passiert mit den E-Scootern. Das waren ja früher Elektrorollstühle oder so.
Ja.
Und jetzt findest du die Dinger im Landwehrkanal. Also,
ja. Das ist ein bisschen traurig, aber ja.
Ja. Und diese Perspektive auf, dass sich Dinge auch verschieben können und verändern und plötzlich vielleicht ein Hilfsmittel, ein Accessoire wird.
Ja.
So wie die Brille.
Ja.
Die früher nur Sehbehinderte trugen. Und jetzt trägt man sie als Modeaccessoire. Das fand ich total geil.
Ja, ich habe auch mal gegoogelt, wann das überhaupt angefangen hat mit Brillen, so in der Menschheitsgeschichte. Fand ich auch interessant. Also das war mal so ein Sonnen- und Sandschutz.
Oder das Monokel, ne, für Menschen, die...
Ja.
Ja,
weil das ist sehr viel jünger noch. Da gab es ja schon Glas.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Geschliffenes Glas. Ich frage mich auch manchmal, wie man darauf kommt. Also wie kommt es, dass jemand das herausfindet, dass man, wenn man Glas auf eine gewisse Weise bearbeitet, das dann so funktioniert? Ich denke immer, war das so aus Versehen? Hat man das aus Versehen
entdeckt? Ja, das ist dabei ganz viel, oder?
Ja,
wie ist denn Brot entstanden?
Weißt
also
du
wie
das?
Wie viele Arbeitsschritte musst du denn machen, um überhaupt Brot
stimmt.
zu kriegen?
Hefe vor allem.
So aus Versehen.
Das ist Sauerteigbrot.
Oh, ich hab Brot.
Ja, ich glaube, viele Sachen sind einfach aus Versehen mal verschimmelt.
Ja, genau.
Und dann hat man es halt trotzdem gegessen und hat gemerkt, oh, schmeckt ganz geil.
Ja, ich bin nicht gestorben, kann man essen.
Ja. Ja. So Käse, safe, war auf jeden Fall diese Geschichte.
Ja, gibt es auf jeden Fall sehr viele Beispiele, die man da wahrscheinlich noch finden würde.
Ja.
Ich habe mir vorhin überlegt, bei der ganzen Recherche auch zu deiner Musik, dass du ja auch ein großes Interesse daran hast, andere KünstlerInnen zu supporten. Ne, also, dass es dir ein großes Anliegen ist, dass du auch mit denen zusammenarbeitest. Ist das so eine Art Verantwortung, die du da fühlst, wenn du das machst, dass du was zurückgeben möchtest? Oder einfach auch, weil es dich selber inspiriert und bereichert, mit neuen KünstlerInnen zusammenzuarbeiten?
Also für mich ist das gar kein Support, ehrlich gesagt, sondern es ist eher eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Es ist,
aber es sind ja dann oft neue KünstlerInnen. Also.
Ja, aber ich feiere die genauso, wie ich andere. Also ich feiere Leute nicht aufgrund ihres wirtschaftlichen Erfolges mehr oder weniger. Das muss ich schon sagen. Ich finde es krass, was für Türen es teilweise aufmacht, dass ich plötzlich mit Leuten zusammenarbeiten kann, wo ich dachte so, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich habe früher, witzigerweise, habe ich immer, wenn ich jemanden cool fand oder mich inspiriert hat, dann habe ich meistens erstmal geschaut, wie bekannt sind die Menschen und war dann immer total froh, wenn ich gesehen habe, sie sind nicht so groß.
Weil du dich dann als Entdeckerin gefühlt hast?
Nee,
oder
weil ich dann die Möglichkeit hatte, mich mit denen zu connecten und mit denen zu arbeiten. Weil einfach, wenn,
kein
halt,
Management
wenn halt Leute, ja, nee, um Management geht es gar nicht mal unbedingt, aber ich glaube halt, dass Menschen, die halt sehr erfolgreich sind, halt prinzipiell das eher überlegen, also da ist halt oft so, das ist halt oft dann taktisch auch, mit wem arbeitet man zusammen, mit wem nicht, und da ist der Zugang einfach sehr viel schwieriger. Und wenn jemand noch nicht so viele FollowerInnen hat zum Beispiel oder ZuhörerInnen, wie man es auch nennen möchte, dann ist einfach das einfacher, in Kontakt zu treten und künstlerisch gemeinsam irgendwas zu machen. Aber ich sehe das gar nicht als Support. Ehrlich gesagt, es ist eher voll oft so eine Ehre für mich, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die ich selbst so inspirierend finde. Und wo ich
also
so
das
viel
ist der Antrieb, okay.
Ja, ja, voll.
Und wie findest du die?
Ich höre Musik einfach viel und dann schreibe ich die auf Instagram an. Ich habe da keine Berührungsängste. Also ich kriege natürlich auch extrem viele Absagen. Ne? Also ich frage einfach viele Leute, weil ich bin ein sehr euphorischer Mensch. Und wenn ich Musik höre und ich finde irgendwas cool, dann ist mein erstes Gefühl, mich zu connecten. Also wirklich sozusagen so, oh, ich finde es voll geil und das irgendwie, also vielleicht in Austausch zu gehen und im besten Falle gemeinsam einen Song zu machen.
Du hattest ein Video produziert, wo du jemanden auf Instagram angeschrieben hattest, ob sie mit dir auf das Video machen würde oder den Song machen würde,
Julia Becker?
Becker, genau. Und das, wenn ich mich richtig erinnere, sie dir gesagt hat, ja, ich kenne deine Musik. Wie fühlt sich sowas an?
Absurd. Also toll und absurd zugleich. Ich weiß noch genau, wann das war, weil ich war im Auto und bin eine Langstrecke gefahren worden. Sonst wäre ich ja nicht am Handy gewesen. Aber und dann war ich ganz aufgeregt, weil ich den Song von ihr geteilt hatte und sie voll witzig finde. So.
Also, total.
Also sie ist einfach sehr inspirierende Persönlichkeit, ja, so in allem, was sie tut. Und dann hat sie mir geschrieben, dass sie auf dem Konzert schon war, auf in Köln. Und dann bin ich komplett ausgerastet. Und dann habe ich sie direkt gefragt. Ich habe gesagt, ich habe gerade einen Song geschrieben und es wäre einfach perfekt. Du wärst perfekt. Hast du nicht Bock? Und dann hat sie zugesagt. Das war schon cool, ja.
Das ist dann gleich auch ganz förderlich, ne? Wenn man schon eine bestimmte gewisse Bekanntheit hat, dass dann vielleicht auch Leute, die auch ein bisschen bekannter sind, dann eher zusagen.
Ja, eher zuhören in allererster Linie. Ja, das ist, glaube ich, eher das Ding. Also so, ich meine, ich kenne das auch, dass man sehr, sehr viele Nachrichten bekommt, wenn man bekannter ist einfach. Und ich bin ja jetzt noch nicht an so einem Riesenpunkt, aber schon an einem Punkt, wo ich manchmal merke, wie jetzt wird es langsam auch schwierig, so allem hinterherzukommen. Und wenn man viele Anfragen bekommt, dann kriegt man, also hat man auch nicht die Möglichkeit im Alltag alles immer zu hören und zu sehen und zu lesen.
Wie gehst du dann damit um?
Also noch schaffe ich's. Ich schreibe auch wirklich allen Menschen immer zurück. Bisher lese mir alles durch und
hast du dann so Arbeitszeiten, wo du dann sagst, von 18 bis 20 Uhr mache ich Social Media oder also?
Ich muss stetig auf jeden Fall das machen, sonst schaffe ich es nicht.
Ja.
Wenn ich es den Tag über nicht zwischendrin mal schaffe, ich mache es eigentlich immer in so Wartesituationen. Und sonst, wenn ich abends merke, es ist noch nicht alles abgearbeitet, dann mache ich abends den Rest, ja, wenn die Kids pennen.
Ja. Hast du Push-Notifications an oder aus?
Bitte?
Push-Notifications an oder aus? Das geht gar nicht, oder? Immer bing, bing, bing.
Ja, das ist, also ich bin ja also Konzentration ist ein Thema für mich.
Okay.
Und Ablenkung ist immer all around. Mhm. Und wenn jetzt noch das Handy piept, dann bin ich, glaube ich, zu nichts mehr fähig.
Ja.
Ja. Wie ist bei dir das auch aus?
Bei mir ist es aus und ich versuche das jetzt, sagen wir mal, auch App-individuell an- oder auszuschalten. Ich habe nur eine Regel, alles, was sich so anfühlen soll wie eine SMS, ne, das ist halt wie eine SMS, also kann immer durch.
Ja.
Aber sowas wie Social Media DMs, das sind keine SMSen, die sind aus.
Ja.
Dann habe ich so ein Tool, wo ich dann alles gesammelt sehen kann und dann wie so ein Ticketsystem quasi abarbeite.
Ah.
Ja. Das aber ist, ja, cool. Das ist auch trotzdem Arbeit.
Ja.
Tools ersetzen niemals Leute.
Ja, das stimmt.
Ist einfach nur ein anderer Interface dann.
Wie lange bist du so am Tag auf viel Social zu viel. Media?
Das ist ja auch mein Beruf, ne? Ich mache viel Digitales.
Ich weiß.
Und dann ist die Ablenkung wirklich sehr groß und sehr schnell da. Aber ich arbeite inzwischen auch mit Redaktionen zusammen, die wir dann nicht bei den Nachrichten, das mache ich noch selber, aber so dann vor allem bei so Recherchen helfen oder Social Media Posts, die Grafiken und Inhalte aufbereiten. Und dann gibt's dann so eine Art Redaktionssitzung, wo wir dann versuchen, das auch abzustimmen zusammen.
Zu planen, wann was gepostet wird.
Einmal die Woche.
Besprechen. Einmal die Woche? Wow.
Also einmal die Woche haben wir Redaktionssitzung, genau.
Krass.
Machst du deinen Social Media Account, die Grafiken, Bilder?
Nee.
Alles selbst? Nee.
Die Grafiken nicht. Ich bin da ganz schlecht drin.
Ja.
Ich bin wirklich, kann gar nicht so damit umgehen.
Also ich könnte es mir irgendwie aneignen, aber ich wäre viel zu langsam.
Ja.
Also die Zeit ist, glaube ich, verschwendet, wenn ich das mache. Es gibt Leute, die sind viel schneller und viel besser.
Ich habe auch kein Talent. Also beides. Nee, aber ich pflege ihn selbst. Also wenn ich so Bilder oder so Videos oder so mache ich schon. Schneiden, Videoschneiden mache ich selber, aber sonst nicht.
Aber das wahrscheinlich auch, weil es dir Spaß macht,
ja,
oder?
Ja, ich liebe das. Ja. Ich liebe Karten, das ist einfach, das ist wie produzieren.
Das hat auch sowas von, man schöpft etwas, ne?
Ausschöpfen, ja, ja. Ja. Was man, ja, ich finde tatsächlich witzig, das ist voll das gute Wort dafür. Weil, also drehen finde ich wahnsinnig anstrengend.
Total.
Nervt mich auch ein bisschen.
Schnittbilder, ich hasse Schnittbilder.
Ja.
Das ist das Schlimmste.
Das ist schlimm, ne? Nochmal.
Ja, von links.
Ja, ja. Genau. Voll. Ja, aber wenn man es dann gemacht hat, dann kann man quasi nur noch zusammen manchen.
Aber das Sichten von dem ganzen Material, das war ja auch viel Arbeit, ne?
Ja, aber es macht auch Spaß.
Das macht Spaß, ja?
Wenn schon, ja.
Also ich habe dann gerne das schon vorselektiert und schneide es dann aber selber zusammen. Aber ich mache gar nicht so viele Videos, deswegen gibt es nicht so viele Situationen.
Aber du schneidest auch dann?
Also ich weiß, wie es geht und ich mache es ganz gerne, aber ich mache es nicht oft.
Welches Programm? Darf man das hier sagen?
Final Cut.
Ah ja.
Ja. Aber Leute hören ja eher auf Premiere.
Ich schneide auch auf Premiere, aber auch nur, weil ich noch nie was anderes in der Hand hatte. Und weil Shortcuts gleich sind wie bei Logic.
Ja.
Und ich arbeite ja als Produzentin mit Logic.
Okay.
Und das war halt wirklich dann... Es
ja,
ist
macht Sinn. Ich habe Final Cut ist auch irgendwie auf dem absterbenden Ast.
Ja, ist so?
Ja, wurde lange nicht mehr weiterentwickelt und abgedatet. Und Adobe geht gerade steil mit künstlicher Intelligenz und so.
Ja, stimmt.
Was ich interessant fand, war, dass du in einem Interview mit Kafka gesagt hast, und ich will das Thema jetzt nicht überstrapazieren, das hast du ja auch vorhin schon gesagt, dass du froh bist, dass es dieses Jahr nicht so viel Thema ist, irgendwie Frauen und Musik und so. Aber dass du mal gesagt hast, dass in deiner Musik Erfahrung als Konsumentin, die auch männliche KünstlerInnen einfach lieber waren als weibliche?
Also ist witzigerweise nicht so gewesen, dass es quantitativ mehr Künstler waren als KünstlerInnen.
Mhm.
Ich habe nur gemerkt, dass ich KünstlerInnen oder weiblichen Stimmen gegenüber sehr viel kritischer war als männlichen Stimmen gegenüber. Das heißt, ich habe oft die Situation gehabt, dass ich einen Song gehört hatte und dann habe ich mir, also als ich das selbst gemerkt habe, habe ich mir dann versucht vorzustellen, wie das jetzt 1:1 wäre mit einer stilistisch ähnlichen Stimme, die aber weiblich gelesen wäre oder eben männlich gelesen wäre. Und war dann selbst überrascht davon, dass ich mir selbst gegenüber ehrlich zugeben musste, dass das was mit mir gemacht hat, weil ich eben auch so sozialisiert bin.
Und das Krasse ist, ein ähnliches Gefühl habe ich beim Thema Behinderung.
Ja?
Ja. Dass ich dann bei Menschen mit Behinderung kritischer bin.
Krass.
So, von dem, was sie machen, was sie denken, was sie sagen, als bei Menschen ohne Behinderung. Und ich aber, also zumindest war das so, und ich dann aber gemerkt habe, einfach durch das permanente damit umgehen, damit hantieren, auch erleben, das irgendwie wegging.
Hast du das Gefühl, das ist ganz weg?
Ja, also ich glaube schon, also das ist ja Übung, auf jeden Fall ist es Übung. Wir haben Leute mit merkwürdigen Stimmen im Freundeskreis, ne, die ich am Anfang auch merkwürdig fand, ja, und inzwischen fällt mir das gar nicht auf.
Ich finde das voll schön zu hören, dass du sagst, dass du das Gefühl hast, dass es so quasi weg ist. Weil ich habe das Gefühl, ich arbeite da wirklich viel dran. Also so in mir einfach, in ganz verschiedenen Bereichen. Einfach so verhaltenstherapeutisch, mich da so denkmäßig umzutrainieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein, ja, ein wie sagt man denn dazu, ein Loch ohne Boden, gibt's das? Ein Boden ohne Loch. Also irgendwie so, ich habe das Gefühl, ich begebe mich da rein und ich merke auch, dass es was macht und dass es besser wird. Und ich frage mich aber doch manchmal, ob ich irgendwann in der Lage bin, mich davon ganz frei zu machen einfach. Oder ob
wir sind
auch
ja
so
alle
denkt,
sozialisiert, also wahrscheinlich nicht so.
Ja, man ist ja trotzdem immer noch ja auch Teil in dieser Welt und wird jeden Tag bombardiert mit allem möglichen Scheiß.
Aber ich muss dir sagen, wenn ich jetzt Musik höre, so Spotify-Playlist, random irgendwas anmache, ich kann diese rumheulenden Männer, aber ich ertrage es nicht.
Wen meinst du denn? Jetzt mal Futter bei die Fische.
Ja, ehrlich gesagt, ich merke mir die Namen doch noch nicht, weil ich einfach skippe.
Das finde ich sympathisch.
Ja, aber das finde ich wirklich, das finde ich so anstrengend. Das ist irgendein Trend von die Spotify mir da irgendwie ständig vorspielt.
Du musst deinen Algorithmus
trainieren. Ich muss meinen Algo auf jeden Fall trainieren.
Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig.
Ja, aber das ist mir echt aufgefallen. Ich kann es nicht hören.
Ja, es gibt aber auch ein paar Sachen, die ich nicht hören kann.
Zum Beispiel?
Darf ich ganz ehrlich sein?
Also du kannst ja Musik beschreiben, nicht
ja,
die
genau. Namen. Ja, genau. Ja, ich nenne keine Namen.
Ja.
Ich mag nicht, wenn ich höre, dass Menschen ihre Stimme verstellen, um interessanter zu klingen beim Singen. Meistens sind es Typen, die so einen auf super maskulin machen und so voll rau klingen. Das kaufe ich denen einfach nicht ab. Ich fühle da irgendwie nichts. Ja. Und wenn ich das schon höre, das ist ja auch so ein Trend, das ist ja meistens immer so, ne? Es gibt so einen Act und der ist riesig dann, gibt es wahnsinnigen Erfolg und dann werden alle weggesigned, die gleich klingen. Und gleichzeitig fangen auch alle KünstlerInnen im Umkreis an, die halt unbedingt das als Beruf machen wollen, halt so ein bisschen das zu imitieren und adaptieren und dann überschwemmt das so die ganze Popmusik.
Und dann klingen alle wie Annemal Kantereit.
Ja, jetzt hast du es gesagt.
Ja, weil ich meine, das ist ja ich mag ja Alleinstellungsmerkmale.
Ja.
Ne? Und das ist ja cool, wenn du so jemand bist, der so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Aber wenn es dann alle nachmachen, dann finde ich es halt auch doof.
Aber ich mochte auch von Anfang das Original. Ich glaube, das ist halt weil ich halt das Gefühl habe, dass es verstellt ist. So. Aber das ist.
Ich denke mir, der ist danach so heiser, das ist nicht gesund, was der da macht.
Glaube ich auch, aber hey, ist ja egal, weil wenn das seine Art ist, sich auszudrücken, dann gönn dir. Also, wer bin ich denn da, drüber zu urteilen?
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Ich habe kurz, sagen wir mal, gemutmaßt, dass die Musikbranche sich geändert hat in den letzten Jahren. Du bist ja jetzt seit 11 Jahren aktiv da am Groß mitmischen. Welche Veränderungen hast du miterlebt? Also ich nehme an, die Kassette gab es damals auch schon nicht.
Ja.
So, aber
ja,
Spotify und Co. war wahrscheinlich schon auch eine große Veränderung, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich das so gar nicht so richtig mitbekommen habe, weil zu der Zeit, wo es diesen Switch gab und wo das immer mehr wichtig wurde, da war ich noch gar nicht richtig Teil der Musikindustrie. Also ich habe zwar Musik gemacht und auch rausgebracht, aber ich habe noch nicht mit großen Labels zusammengearbeitet und so.
Das heißt, du bist quasi in Spotify reingeboren?
Bisschen schon, ja. Also ich meine, natürlich merke ich trotzdem jetzt auch von Album zu Album, dass die CD einfach stirbt. Die wird es nicht mehr lange geben. Aber so richtig kriege ich das auch wiederum deswegen nicht mit, weil ich mich ja um den künstlerischen Part kümmere und alles, was damit Vermarktung, Vertrieb, Promotion angeht, da halte ich mich gerne auch raus. Mhm. Also da habe ich gar nicht so viel Plan. Ich weiß zum Beispiel auch nie, wie viele Klicks irgendwas hat.
Das heißt, Da geht es gar nicht so sehr darum, wie viele Plays hast du auf Spotify und wie viel kommt denn da rein? Wahrscheinlich auch gar
nicht.
Weiß
ich nicht mal. Ja. Ich habe auf jeden Fall noch nie eine Auszahlung gekriegt von meinem Label.
Und man verdient dann eher Geld mit Konzerten, mit Live-Acts und
Live
Merch.
Und GEMA.
Und GEMA.
GEMA ist bei mir ein sehr großer Teil tatsächlich, weil ich, obwohl ich eigentlich, muss ich auch sagen, sehr viel Kritikpunkte an der GEMA sehe, weil es halt auch so ein Reichensystem ist irgendwie. Je mehr Geld du hast, je mehr Geld kriegst du. Und die es eigentlich wirklich brauchen, die kriegen das dann nicht. Das ist irgendwie, das finde ich total absurd. Und das gibt natürlich auch kein, das ist so Monopol auch. Ist auch ein Problem. Aber es ist nun mal das Einzige, was kontrolliert. Und deswegen bin ich da auch Mitglied und das meiste Geld, was ich verdiene, kommt über Live und über die GEMA rein. Ja. Aber weil ich aber auch ja die Songs selber schreibe und dadurch, dass ich halt 100% Anteile oder halt die meisten Anteile habe.
Stimmt, dann ist das,
kommt viel rum.
Klar.
Ja.
Und auf welchen Plattformen bist du so aktiv? Hat sich das mal geändert in den Erfolgsjahren, seitdem du erfolgreich bist?
Ja, also so Social Media mäßig. Habe ich mit Facebook begonnen, bin dann zu Instagram geswitcht.
Also hast du Facebook ausgemacht?
Nee, das wird ja automatisch dann immer so geteilt da drauf. Aber ich weiß nicht mal mein Passwort. Ja. Keine Ahnung. Und auf TikTok bin ich jetzt auch seit einiger Zeit. Ich finde TikTok sehr erfrischend. Also es ist halt wichtig, dass man den Algorithmus da trainiert. Am Anfang dachte ich mir, ach, es ist so schön, hier gibt es ganz wenig Hate. Aber das denke ich jetzt nicht mehr. Es ist tatsächlich eine sehr hate-beladene Plattform. Aber ich finde es irgendwie trotzdem noch cooler als Instagram zum Beispiel jetzt gerade. Also als Konsumentin bin ich eher auf TikTok-Seite und
als Produzentin auf Instagram.
Ja, als Produzentin bin ich nirgends. Da chill ich zu Hause im Jogginghost und gucke mir Tutorials an auf YouTube. Das ist eher so mein Ding.
Ja. Aber auf welche Plattform ist jetzt die dir, sagen wir mal, beim Posten am meisten bringt?
Boah, das weiß ich auch nicht, was am meisten bringt im Allgemeinen. Weiß ich nicht. Aber also wo ich auf jeden Fall merklich was, wo sich merklich was verändert hat bei mir, war, als ich angefangen habe, Videos zu machen, wo ich Instrumentenkunde gemacht habe. Ganz kurze Videos. Und die hatte ich für TikTok produziert und habe sie dann auch auf Instagram, auf den Reels geteilt. Und das hat mein Social Media Game verändert, auf jeden Fall. Also da wurde ich dann plötzlich auf der Straße angesprochen und die Leute meinten so, nicht so, hey, machst doch Musik, sondern die waren so, hey, du bist doch die mit den Instrumenten. Das war krass. Und da habe ich auch gemerkt, wie viel und wie schnell TikTok ist.
Ja.
Also das ist wirklich krass. Also wie das so, ich sehe das auch bei anderen KünstlerInnen, wie die innerhalb einer Woche einfach plötzlich Konzerthallen voll machen.
Was ich an deinen Texten mag, ist, dass sie gesellschaftskritisch sind und du auch regelmäßig Themen ansprichst, die als andere KünstlerInnen, die oft nur über die Liebe singen oder irgendwelche verflossene Liebe. Ist das dir ein wichtiges Anliegen, auch Botschaften zu platzieren?
Es ist mir kein wichtiges Anliegen, es ist einfach Teil meines Lebens und Teil meiner Gedankenwelt. Mich würde es langweilen, wenn ich die ganze Zeit nur über Liebe singen würde. Weil natürlich ist das ein Teil und natürlich hatte ich Liebeskummer in meinem Leben und natürlich fühlt sich das furchtbar an. Und natürlich kann ich auch über Liebe singen, weil es auch emotional ist und was es mir macht. Aber das machen eben gesellschaftliche Themen, politische Themen auch. Und teilweise ist das ja, also ich finde halt der Schmerz, für mich ist das Ventil, Musik zu machen. Und so emotionale Sachen wie ja, der allgemeine Umgang Menschen miteinander schmerzt mich manchmal sehr viel mehr als Liebeskummer, weil der ist so subjektiv und geht vorbei. Also je älter ich werde, auch also als Teenager ist es natürlich was anderes. Ne? Da hast du halt, übernimmt dich das ja, das ist ja eine körperliche Grenzerfahrung. Aber ich mache mir mehr über andere Dinge Sorgen als über mein persönliches Liebesleben. Und deswegen schreibe ich eben da auch viel drüber, ja.
Enno Bunga war mal zu Gast hier im Podcast.
Den ich auch cool finde.
Und der, das ist fantastisch. Und der hat jetzt in seiner aktuellen Platte auch über Depressionen gesungen. Und gibt einen Song, wo er singt, ich habe Depressionen. Er meinte, es war für ihn auch wichtig, das nicht so zu verschwurbeln und metaphorisch zu verpacken in irgendwie die graue Wolke in meinem Leben oder so, sondern einfach zu sagen, was ist? Und dass ihm das auch manchmal fehlt in der Musikwelt, dass man auch von Dingen sagen kann. Empfindest du das auch?
Ich glaube, man kann es, aber ich glaube, es braucht viel Mut. Und ich bin sehr dankbar für KünstlerInnen, die es tun. Also ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren immer mehr dazu kommt, dass viele sich da so öffnen und Dinge aussprechen und wie gut das einfach allen Menschen tut, weil das wieder andere ermutigt, Zugang zu Therapie mehr zu sehen. Also es geht ja nicht bloß darum, dass es etwas gibt, sondern auch, dass man diese Möglichkeit erkennt, dass man Zugang hat zu der Möglichkeit, das zu sehen. Und da macht Kunst und Kultur einfach sehr viel aus. Und so Menschen wie Enno Bunga, der das in diesem Falle ausgesprochen hat, tragen dazu so gut bei. Und das, aber es bedeutet halt auch immer, dass das dann jeder weiß, die Öffentlichkeit, und dass man danach natürlich mit der Reaktion auch irgendwie klarkommen muss.
Und man kann es nicht mehr nicht sagen, ne?
Genau.
Oder nicht gesagt haben. Ja.
Und dann, man muss es halt wollen, so. Und ich bin keiner Künstlerin oder keinem Künstler, nämlich das krumm, wenn sie oder er das für sich entscheidet, dass er das nicht möchte.
Aber wäre das so für dich so ein Ziel, diesen Mut für dich, für deine Musik zu haben? Oder hattest du den auch schon? Also ist es sowas, wonach du strebst, oder findest du es auch schön, metaphorisch Dinge zu beschreiben? Ist ja auch Kunst.
Mal so, mal so. Also ich habe jetzt auf dem aktuellen Album zum ersten Mal auf jeden Fall über Dinge gesprochen, über die ich noch nie gesprochen habe. Nicht mal in meiner eigenen Therapie. Teilweise metaphorisch, teilweise sehr explizit. Und ich merke, dass mir das irgendwie künstlerisch schon viel bringt. Aber auf der anderen Seite bleibe ich auch immer so ein bisschen zurück mit dem Gefühl des Oversharens. Also ich kenne das halt eh von mir so, dass ich, wenn ich in Gesprächen bin und irgendwas Privates erzählt habe, dass ich immer das Gefühl hatte, so, ich habe jetzt wieder zu viel gelabert oder es war jetzt zu viel oder ich nehme mich selbst zu wichtig. So. Und so Gefühle habe ich auch, wenn ich Dinge so in Songs in die Öffentlichkeit bringe. Und deswegen überlege ich mir gut, ob ich mit dem Gefühl in diesem oder jenem Falle leben kann oder ob sich das für mich halt so richtig dann anfühlt oder ob ich dann danach irgendwie so das Gefühl habe, ich schäme mich dafür. Das will ich nämlich nicht.
Wie anstrengend findet man das eigentlich als Musikerin, die eigene Musik zu erklären? Grönemeyer hat mal gesagt, wenn er seine Musik erklären würde oder müsste, dann wäre er Vortragsreisender und kein Künstler.
Ja, es ist angenehmer, die Kunst stehen zu lassen, weil das teilweise auch das dem was nimmt. Und manchmal können Worte das gar nicht so explizit beschreiben, wie es die Kunst macht. Deswegen gibt's ja Musik, weil es halt mehr macht, als Worte das irgendwie können. Und dann zerredet man es manchmal auch so ein bisschen. Und auf der anderen Seite finde ich ja auch, ne, viele Songs werden anders gehört, wie es der Künstler, die Künstlerin gemeint hat.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und ich finde das gut, dass man das zu seinem Eigen macht. Und wenn man das dann so wegnimmt, dann finde ich das auch ein bisschen schade.
Ja, das stimmt. Ja.
Der Song gehört ja in dem Augenblick nicht mehr mir, wenn ich den veröffentliche, sondern allen.
Oder dem, der es gerade hört. Oder
ja, genau.
Mir sind die anderen ja egal. Ja. Spannend. Wie stehst du was sind deine Beobachtungen zum Thema Diversity in der Musikbranche?
Ach, es ist einfach ein Thema, das mich sehr aufwühlt irgendwie, weil ich sehe die Diversity nicht so richtig. Also vor allem halt in der kommerziellen Musikindustrie nicht. Mhm. Also sei es Festivals oder Signing von Leuten.
Kennst du KünstlerInnen mit Behinderung zum Beispiel? MusikerInnen?
Wenige. Ich habe mal mit einem Künstler zusammengearbeitet, Fabian Moraf heißt der. Das war eine Arbeit mit einem Münchner Theater, die mit Inklusion arbeiten und da fast auch, also die SchauspielerInnen sind ausschließlich Menschen mit Behinderung. Mhm. Das fand ich nicht anders als andere Arbeiten, ehrlich gesagt. Ja. Ich frage mich halt, warum immer alles getrennt wird.
Ja.
So, also mir ist das extrem aufgefallen, vor allem, als ich mal bei so einem Slam gespielt habe, vor vielen, vielen etlichen Jahren. Und das war eine Veranstaltung, die extra ausgezeichnet wurde für Menschen mit, das übersetzt wurde von einer Gebärdendolmetscherin.
Mhm.
Und es wurde extra angesagt, so. Und dann, fand ich das so seltsam, dass das so abseits von anderen Veranstaltungen irgendwie so stattgefunden hat, gefühlt.
Ja.
Dass das so sein muss, weil das halt sonst keinen Zugang hat. Also weil sonst Menschen oft keinen Zugang haben zu jeder anderen Veranstaltung.
Ja, da sprichst du aus der Seele. Finde ich total spannend, wie du das beschreibst.
Ich habe dann direkt danach auch mit ihr zusammengearbeitet und haben wir ein Musikvideo gemacht, wo ich das Musikvideo geübt habe in der deutschen Gebärdensprache. Ich muss aber auch sagen, dass ich danach unbedingt im Kurs gehen wollte und es nie durchgezogen habe.
Ja, das sagen ganz viele. Ich finde es total schön, aber es ist halt auch, man muss halt eine Sprache lernen.
Ja, aber wieso ist es nicht Teil der Schule?
Ja, genau.
Also so, ich meine ganz ehrlich, wieso lernen wir Integralrechnen, aber nicht die deutsche Gebärdensprache?
Es gibt auch viel zu wenig DolmetscherInnen.
Ja, ich weiß.
Nein, das ist ein riesiges Problem.
Ja, ja.
Was ich bei solchen Veranstaltungen, wo dann Inklusion gemacht wird, immer so anstrengend finde, ist, dass diese Veranstaltungen auch immer so heißen.
Ja, genau. Dann
eigentlich so mittendrin Festival oder für alle oder alle dabei.
Ja.
Und dann denke ich so, ja, aber wenn ich jetzt jemand bin, der noch nie zuvor mit dem Thema zu tun hatte, dann gehe ich da auch nicht hin.
Genau, das meine ich halt eben. Es sollte halt eine gewisse Selbstverständlichkeit sein. Aber das ist ja auch sowieso in unserer Gesellschaft ein allgemeines Problem, dass man für alles einzelne Häuser baut.
Voll.
Also so egal, ob das, ich finde es auch zum Beispiel, hat sich das vor hunderten Jahren so auseinanderentwickelt, dass man in so mehreren Generationen Häusern zusammenlebt und einfach Menschen ab einem gewissen Alter einfach in ein anderes Haus umziehen lässt.
Mhm, genau.
Auch das ist schon so, wo ich schon denke, das fühlt sich für mich irgendwie falsch an, weil, oder, ich meine, ich kann es voll verstehen, dass da Leute sagen, sie haben keinen Bock auf Kindergeschrei und so, aber dass jetzt irgendwie 50% aller Urlaubsorte ausgezeichnet sind als kinderfreie Zone, ich weiß nicht, ob das so cool ist, ja. Also
ja. Ich find's, oder wie wir alte Menschen abschieben.
Das meine ich ja, genau. Also so, dass man halt am gewissen Alter einfach sagt, so, und jetzt bist du halt so weit, jetzt bist du halt dahin gebracht, wo alle. Ich finde es ja schon in der Schule Quatsch, dass man in der Klasse ist mit Leuten, die alle im selben Alter sind. Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Das ist nicht gut für die Entwicklung von Menschen, wenn sie so getrennt werden von allem.
Ja.
Also.
Aber wie müsste das aussehen, damit es nicht so ist?
Ich glaube, es gibt viele Konzepte, die man ausarbeiten kann, aber man müsste sich halt dahinter klären.
Mhm.
Aber die Prioritäten sind in unserem gesellschaftlichen System, was auch viel mit dem Kapitalismus zu tun hat, einfach nicht so richtig gegeben, dass die Motivation da ist.
Voll.
Und das finde ich, ja.
Hast du in deinem Umfeld mit dem Thema Inklusion zu tun? Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familie, Schule?
Ja, ich habe also sehr gute bekannte Eltern von mir, deren Kinder, also ich habe ein paar Freunde, deren Kinder entweder Down-Syndrom haben. Oder so.
Ja.
Und ich wollte unbedingt auch eine Kita finden, ehrlich gesagt, für unsere Kids mit Inklusion. Aber das war in Berlin quasi unmöglich. Wir mussten ausweichen jetzt. Es ist immer noch eine coole Kita, aber ohne Inklusion, ist ein bisschen schade.
Können wir mal ansprechen, wo sind hier die?
Habe ich schon,
ja. Und wie war die Reaktion?
Ja, dass sie es cool finden, aber das ist halt immer eine Frage von, wie lässt sich das finanzieren? Es gibt halt immer irgendeine...
Immer einen Grund, ne?
Ja, es gibt immer einen Grund. Aber ich meine, ja, ich verstehe schon auch, dass alle Menschen Systemen untergeordnet sind. Aber ich denke, am Ende muss man sich halt dann selber drüber hinwegsetzen.
Ja.
Das ist die einzige Möglichkeit.
Ich bin davon überzeugt, dass man kann ganz viel lesen und man kann ganz viel sich fortbilden und das Thema Inklusion oder Antirassismus, das kann man alles lernen und auch Antisexismus kann man auch lernen. Aber es ist was anderes, wenn du dann konfrontiert bist. Und ich glaube, in der Konfrontation lernst du am meisten.
Ja.
Und es ist keine Theorie, kann der Begegnung ersetzen.
Ja, richtig. Und ja.
Deswegen finde ich auch, wenn LehrerInnen oder ErzieherInnen mir dann oft sagen, ja, Inklusion ist schon wichtig, aber dafür bin ich nicht ausgebildet, dann ist es schon der komplett falsche Ansatz. Weil ja. Eltern waren vorher auch nicht ausgebildet. Also wo kommt dieser Anspruch her?
Ja, richtig. Du sprichst mir aus der Seele. Ich finde das in Schulen auch schon ganz schlimm, ehrlich gesagt. Ne? Ich finde auch schon schlimm, dass man irgendwie überhaupt, also wie das Schulsystem so gebaut ist, dass das schon so einordnet und dann auseinanderklabüstert, wie sagt man dazu, ja.
Auf was für eine Schullaufbahn warst du? In Stuttgart geht man wahrscheinlich nach der vierten aufs
Gymnasium. Das war okay. Mein Vater auch richtig kacke. Meine Eltern sind beide keine Akademiker gewesen. Ich bin so richtig Arbeiterkind. Und ja, ich habe mich da auch, das ist einfach auch ein bisschen elitär. Also so, man kann auch, wenn das keine Privatschule ist, aber man kann nicht sagen, es ist für alle zugänglich, weil das ist es nicht.
Mhm.
Das hat einfach auch einfach viel mit Cash zu tun, viel mit Hintergrund zu tun, Zugang.
Ich war an einer Gesamtschule.
Mhm.
Und an der Grundschule in Berlin macht man ja 6 Jahre Grundschule.
Und du bist dann, Berliner?
Genau.
Ah.
Und,
ein Echter.
Also ich bin nicht hier geboren, aber ich bin hier aufgewachsen. Und die Grundschule war schon immer inklusiv, schon in den 80ern. Aber die haben das halt nicht so genannt, weil das Wort gab es da so noch nicht.
Was eigentlich cool ist.
Und dann bin ich auf eine Gesamtschule gegangen. Mit gymnasialer Oberstufe. Und was ich da total schön fand, war, dass ich Klassenkameradinnen hatte, die in der 8. so einen Sprung gemacht haben, dass sie dann plötzlich Abiturkandidatinnen wurden. Ja, was sie aber an einer Realschule nie gemacht hätten.
Ja.
Und ich wurde eher schlechter mit den Jahren. Hab gerade noch das Abitur geschafft, aber in der Grundschule war ich auch ein Abiturkandidat.
Ja, also das ist auch ja, allein wie die Fächer aufgebaut sind. Was ist überhaupt gut, ja? Was bedeutet überhaupt?
Ja, abgesehen davon.
Das von Notensystem ja. Und welche Fächer man wählen muss und wieso muss man überhaupt in 15 Fächern gut sein? Was braucht man nicht?
Wie war denn dein Musikunterricht in der Schule?
Cool.
Hat er dich geprägt in der Hinsicht?
Ja, voll. Also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, einer der wenigen gewesen, die es cool fanden, was wir so hatten. Wir haben ja nur Klassik gemacht. Und ich hatte aber zu Hause niemanden. Ich habe nur nie Klassik gehört. Aber in der Schule habe ich Zugang zu Klassik gelernt irgendwie. Also automatisch. Und ich kann tatsächlich auch mit klassischer Musik auch echt was anfangen.
Wow.
Ja,
zu Schubert. Das klingt voll schön.
Ja, ist auch voll schön. Ich hatte auch einen coolen Lehrer, der mich sehr... Ja, es war, glaube ich, so der erste Mensch in meinem Leben, der das so richtig, der mich so motiviert hat, Musik zu machen. Also der auch gesagt hat so, hey, finde ich gut, dass du das studieren willst und so. Und er hat mich in die Big Band geholt und ich war die erste Sängerin der Big Band und ich war sau unbeliebt. Und alle fanden das, haben mich eher so ein bisschen ausgelacht und er hat es aber trotzdem gemacht. Und das, ich habe auch immer noch Kontakt zu Herrn Kalenius. Shoutout.
Wann bist du am kreativsten? Also was muss passieren, damit du kreativ bist?
Meistens Leute, also von anderen Menschen Musik hören oder Sport machen.
So dieses klassische unter der Dusche oder auf dem Laufband?
Im Joggen, ja, teilweise. Joggen viel, aber auch, also ich mache auch Freeletics zu Hause und da auch, also wenn ich so voll drin bin, so, dann kommen oft Ideen für Texte. Und für Musik immer von anderer Musik.
Und welchen Beitrag hat die Popakademie geleistet? Popakademie klingt für mich, weil wir vorhin über Kapitalismus gesprochen haben, so als das ist dann so die Eliteschule, wo dann die MusikerInnen auf die Überholspur gesetzt werden.
Ja, ist es so? Schon. Also naja, auf manchen Ebenen schon. Ich meine, es ist die einzige staatliche Pophochschule und ich rechne der Popakademie auch sehr an, dass sich sehr viel Effort reingesetzt hat, um gute LehrerInnen an den Start zu bekommen, weil das ist rar gesät.
Und es geht ja nicht nur um Musik, ne, in der Popakademie, sondern
es geht
auch
um Business.
Um Marketing und Business.
Es geht eigentlich mehr um Business.
Okay.
Aber ich habe damals die 3 Frauen kennengelernt, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, im Management. Und also was Connection angeht, hat die mir schon sehr viel beigebracht. Ich hatte, als ich da angefangen habe, gar keine Ahnung, was er auf dem Label macht. Null Plan gehabt, über gar nichts. Und das war schon eine gute Schule. Und aber muss da schon sagen, trotzdem, ne? Da bewerben sich irgendwie 300 Leute auf einen Platz. Und die nehmen natürlich diejenigen, die sie persönlich am besten finden. Und die bekommen dann wiederum einen besseren Zugang zu gewissen Labels. Also da gibt's dann so Songwriting-Camps und was dann da rauskommt, wird dann halt schon so A&Rs vorgespielt. Davon können halt Leute, die halt einfach nach Berlin ziehen und anfangen mit Songwriting, halt nur träumen. Das heißt, es ist schon ein elitärer Kreis irgendwo. Und ja, also es hat gute und schlechte Seiten.
Hast du das, ich habe Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert an der Universität der Künste. Und ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto stärker wird das Netzwerk, das du dir in der Uni aufgebaut hast, aus Kommilitoninnen, weil die ja auch aufsteigen in ihren Karrieren und was auch immer. Und auf einmal kenne ich Leute, die bei Amazon oder Facebook Topmanager sind, mit denen ich aber gemeinsam ein Referat über Stefan Raab gehalten habe. Also weißt du, so finde ich absurd.
Und was war dein Fazit über Stefan Raab?
Ja, auch so Kunst und Handwerk trennen, ne? Also vom Fleischer zum Werbejingle-Produzent und Moderator und dann Imperator von ganz ProSieben. Das musst du auch erstmal schaffen.
Stimmt.
Also schon auch eine Leistung. Aber das Netzwerk wurde stärker. Und das habe ich irgendwie erst später realisiert. Und das ist wahrscheinlich in der Popakademie ähnlich, oder?
Ja, das ist wirklich so. Überall, in jedem Label, in jedem Verlag, überall sitzen sie, die Popakademieler.
Ja. Das ist krass. Und du kennst die dann halt irgendwann.
Die meisten kenne ich tatsächlich, weil ich halt, also weil ich mit vielen arbeite, die so einen ähnlichen Jahrgang haben oder so plus minus 5, 6, 7 Jahre. Und denen bin ich vermutlich in dem Kosmos auch mal irgendwann über den Weg gelaufen. Mhm. Ja. Wobei ich in der Popakademie-Zeit selber gar nicht, also wie du auch sagtest, da es gar nicht so gefühlt habe. So, das kam dann wirklich erst auch mit der Zeit.
Welchen Stellenwert haben Popvideos eigentlich noch im Zeitalter, wo Viva und MTV so nicht mehr existieren? Meinst du, das hat eine größere Bedeutung bekommen oder macht jetzt einfach jeder ein Video, weil man das wie so ein Mediamarkt-Prospekt halt machen muss?
Also wie es gerade ist, da müsste man, glaube ich, eine Musikwissenschaftlerin fragen. Mhm. Aber ich konsumiere persönlich sehr viele Musikvideos. Also für mich persönlich ist es voll gut und wichtig. Ich finde, das ist ein Kunstausdruck und finde ich nicht wegzudenken von Musik. Aber es gab natürlich Zeiten, in denen das bestimmt in irgendeiner Weise wichtiger war. Es gab aber auch eine Zeit, da war es auch weniger wichtig. Das weiß ich noch genau, weil da war gerade so MTV, Viva komplett tot und es wurde ganz, ganz wenig Geld nur auch ausgegeben für Videos. Und erst als Shirin David dann das erste richtig teure Musikvideo zu Gib ihm rausgebracht hat, weil sie wollte das nämlich unbedingt so machen, zumindest habe ich das aus Interviews so gehört, und hat dann selbst so viel Geld in die Hand genommen. Und das hat so eingeschlagen, dass danach auch wieder Labels gesagt haben, sie sind wieder bereit, ein bisschen mehr Budget auszugeben. Aber Video muss man leider sagen, also man kann natürlich auch mit einem Apple und einem Ei ein gutes Video machen, aber eigentlich, wenn man Menschen fair bezahlen möchte, was sehr wichtig ist, dann braucht man Kohle. Das ist richtig teuer. Und das ist natürlich immer so ein Knackpunkt dann.
Hast du auch bei dir das Gefühl, dass bei dem, was du produzierst und was du machst, andere Leute mehr verdienen als die KünstlerInnen?
Ja, natürlich. Alle großen Konzerne?
Ja, nee, klar. Aber ich meine, also die Labels, wo man... Also ich habe 3 Bücher geschrieben und ich sehe, keine Ahnung, 3% von einem Buch.
Ja.
Wo ich mich frage, so, also dafür, dass ich das Marketing auch mache.
Ja.
Was habt ihr eigentlich gemacht?
Macht dich das sauer?
Also, das ist das Game. Das habe ich jetzt verstanden. Vielleicht habe ich auch schlecht verhandelt. Das kann sein. Manchmal sind es auch 7%, aber es sind nicht 50%.
Mhm.
Und mich macht das nicht sauer, aber irgendwie so ein bisschen ratlos. Und das ist wahrscheinlich in der Musik ähnlich, oder?
Ja. Es ist unterirdisch. Also, ich will mich gar nicht beschweren, weil das Ding ist halt, ich habe irgendwann mal einen Major-Deal gesigned und ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Weil es sind natürlich auch sind Gatekeeper-Frage auch. Also die Leute können nicht sagen, es gibt es nicht mehr durch das Internet. Gatekeeper sind voll das Thema. Zugang zu Playlisten, Zugang zu Promo, Zugang zu Fernsehslots, Zugang zu allem so. Mhm. Wenn du es bewirbst, bekommst du mehr Aufmerksamkeit. Wenn du mehr Aufmerksamkeit hast, hast du mehr Erfolg. Das ist einfach so. Mehr Erfolg, mehr Kohle. So ist es am Ende.
Aber wirst du dann an Umsätzen beteiligt oder kriegst du einfach so einen Flat bezahlt, dass du ein Jahr davon leben kannst? Also
man kriegt normalerweise einen Vorschuss für ein Album, das man aber wieder mit seinem eigenen Split abarbeitet. Genau. Und dieser Split ist im meisten Falle, also ich sag jetzt nicht, wie mein Split ist, weil ich glaube, das darf ich nicht, aber es ist sehr, sehr gängig, dass der Split meistens so ungefähr 80-20 ist zugunsten des Labels und man selbst aber die Platte vorfinanziert. Also und ich gebe jetzt zum Beispiel so roundabout 30.000 bis 40.000 Euro für eine Platte aus, wenn ich alle fair bezahlen will, was ich versuche zu tun, dann ist das so teuer. Das heißt, ich brauche erstmal dieses Geld. Und dann bekommt man einen Vorschuss, der kann aber wirklich komplett unterschiedlich sein zwischen 3.000 und 200.000 Euro.
Aber das ist ja auch Kaffeesatzleserei dann, oder? Also
schon auch, ja. Ja.
Ich finde das so krass.
Ich finde es krass.
Wo landet dieses Geld bei den Aktionärinnen?
Also bei Universal, Sony, Warner, Spotify.
Das ist schlimm.
Ja, also das Problem ist, glaube ich, dass es kein, ich meine, es ist, was heißt, es ist schlimm. Es ist eine Folge des kapitalistischen Systems und ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit darauf rumreiten, aber es braucht eine Künstlergewerkschaft, eine KünstlerInnen-Gewerkschaft. Mhm. Aber wie soll das gehen, wenn KünstlerInnen sich nicht organisieren können, weil sie künstlerische Gedanken haben und das, und kein Mensch würde, glaube ich, das KünstlerInnen-Sein aufgeben dafür, dass man dann sowas, das ist dann eine Lebensaufgabe, ja, das machen willst. Aber ich habe mir das schon, ich denke mir das schon seit vielen Jahren, ich habe schon immer gedacht, Mann, wenn ich mal irgendwann so in meine Rente gehe, dann wäre das, was ich mir vorstellen könnte.
Künstlerinnen-Gewerkschaft.
Ja, also es ist halt so schwierig. So, entweder machst du halt den Job und bist Teil dessen und dann musst du halt überlegen, wo spielst du mit, wo nicht. Weil ich meine, einfach zu sagen, ja, dann mach's halt alleine, das sagen die Leute immer so. Aber das ist halt auch one in a million, dass das dann irgendwie klappt, ne? Ist schwierig. Ich habe keine Antwort auf diese, keine Lösung, so muss man sagen.
Lass uns abschweifen vom Thema Musik.
Ja, gern.
Wie sieht denn dein Leben aus, wenn keine Musik gerade passiert?
Also, sehr schön, muss ich sagen. Gerade im Moment auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr cool. Und das weiß ich auch
was
sehr
machst du denn?
Schätzen.
Was geschieht?
Ich habe Kinder, die sind zwei, ich habe Zwillinge, die nehmen gerade mein Leben eigentlich komplett ein. Und das ist diese Phase, in der ich gerade bin und es macht viel Spaß. Und sonst habe ich Freunde, mit denen ich mich gern unterhalte. Ich spiele gern Werwolf, wir haben gestern Abend wieder gezockt.
Wow.
Ja, das mag ich gerne. Ich hänge sehr gern mit meinen Freunden ab einfach. Ich liebe Essen, ich esse sehr viel und sehr gerne.
Hast du eine kulinarische Richtung?
Nee, offen.
Alles.
Ich esse nur kein Fleisch.
Ich war gestern in einem gehobenen türkischen Restaurant. Richtig lecker. Ich habe das irgendwie, ich wohne in Berlin und habe das noch nie in der Intensität gemacht. Wir haben irgendwie so eine 6er Messeplatte gegessen und dann 2 Raki zu viel, aber das habe ich sehr genossen.
Aber bist trotzdem hier. Ist doch schön. Hast du so Kater?
Nee, ich habe zum Glück nie Kater.
Wirklich?
Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert.
Wow, ich bin neidisch.
Aber das war sehr, sehr schön, sehr, sehr lecker. Und eine türkische Freundin hat uns eingeführt in die Kultur und was lecker ist und wie aus was gemacht ist. Und ganz geil.
Gehst du oft essen?
Ja, aber aus Faulheit. Und ich esse gerne, aber ich glaube, ich bin kein Gourmet. Da ist meine Frau, die weiter ist. Ja.
Und was mag deine Frau so am liebsten?
Sehr gerne asiatisch, indisch. Und sie fermentiert jetzt auch Sachen.
Oha.
Ja, ja, schon
Team Kimchi.
Voll im Game drin. Und experimentiert ganz viel. Stark. Von ihr habe ich das Verb gelernt, wir können das wegtuppern. Oder eintuppern.
Ja.
Ja, ich das kannte das Verb noch gar nicht, aber fand ich gut. Und ganz viele Tupperdosen zu Hause.
In Schwaben ist das auch gängig. Da wird getuppert.
Aber sowas von. Und da ist auch richtig dann der Fight um die Tupperdose, dass sie wieder zurückkommt,
wenn
man sie verleiht. Das ist ein Ding.
Ich habe nur noch Deckel zu Hause.
Ja, genau.
Ich weiß nicht so richtig, wo die sind. Ist ein bisschen wie bei Socken.
Ja.
Die verschwinden auch alle.
Aber ich esse seit lang, also seitdem wir uns kennen, esse ich so gut wie nie zuvor. Das ist auf jeden Fall.
Das ist gut.
Ein sehr guter Gewinn.
Ja. Essens-Upgrade.
Sind deine Kinder musikalisch?
Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Also, ja. Gerade im Moment singen
wir.
Wie
alt sind die, wenn ich fragen darf?
Zwei sind die. Also sehr klein.
Da kann ja noch alles.
Da kann noch alles, ja. Aber sie sollen machen, was sie wollen. Ich hoffe, dass sie keine Fußballer werden. Das ist so eine Angst, die ich habe, weil ich habe keinen Bock, mit FußballerInnen-Eltern abzuhängen.
Nimmst du die auf deine Konzerte mit?
Noch nicht, weil die pennen so früh.
Ja.
Die gehen wirklich, wir haben die ziemlich früh synchronisiert, weil das schon am Anfang Grenzerfahrung war, so, es war schon sehr anstrengend.
Dass sie gemeinsam einschlafen und, okay.
Deswegen haben wir ziemlich strikt und die gehen immer abends zur selben Zeit ins Bett. Die gehen auch gerne ins Bett, deswegen ist das voll chillig, aber wir brechen das wirklich so gut wie nie. Aber ich habe jetzt gesagt, jetzt im April müssen sie unbedingt mal wenigstens zum Soundcheck kommen, wenn sie wissen, was die Mutter macht.
Ja.
Ja.
Ich stelle mir so eine, also wahrscheinlich bist du aus der Stillzeit raus.
Ja.
Ne, aber ich stelle mir das halt auch anstrengend intensiv vor, wenn man dann irgendwie eine Tour macht oder ein Album produziert und dann die Kinder ja auch einen brauchen.
Das stimmt. Ich habe ein halbes Jahr gestillt und dann wusste ich aber schon, als ich schwanger war, dass da meine Tour ist.
Mhm.
Und die habe ich auch stehen lassen, weil ich dachte, es ist ganz gut, dann direkt wieder reinzusliden, weil die auch sehr kurz war. Es waren 2x4 Tage. Und vorher habe ich dann abgestillt, dann direkt. Also ich habe gar nicht so lang gestillt. Und am Anfang war es auf jeden Fall auch schon krass vor der Kita, so arbeiten und zwei Babys. Aber für mich war es perfekt, weil es war halt auch Me-Time. Also so arbeiten, also für meinen Partner und für mich, war das immer so, hey, cool, mal durchatmen, mal was machen.
Was
so
für einen selbst.
Sitzen, essen, ohne das, also essen auch allgemein, Zeit zu haben zu essen. Das war schön.
Das sind Tourneen eigentlich als solche anstrengend für dich?
Ja, aber positiv stressig. Okay. Also das ist dann, ich bin Streber auf Tour.
Ja.
Ich gehe mal als erstes ins Bett.
Du trinkst keinen Alkohol wahrscheinlich? Also
wenig.
Alligator hat das erzählt, der trinkt keinen Alkohol nach seinen Konzerten.
Ja, nach dem Konzert nicht, nee. Ich trinke vorher vielleicht mal ein Glas Weißwein, weil ich so starkes Lampenfieber habe und es mir manchmal so ein bisschen hilft. Aber sonst bin ich recht brav unterwegs, damit das so stimmlich alles funktioniert.
Und dann bist du mit dem Nightliner unterwegs, oder?
Inzwischen schon, ja.
Ja.
Das ist schon krass, ja. Wenn ich das, früher habe ich das immer gesehen, dann dachte ich immer so, die sind so berühmt.
Ja, ich habe mit Bosse darüber gesprochen und er hat mich mal in seinen Nightliner eingeladen. Das muss ich unbedingt noch machen.
Ja.
Ich war noch nie in meinem Leben in einem Nightliner.
Ja.
Ich stelle mir das genauso vor. Oh, die sind berühmt und dann kann man da eben schlafen im Bus und so.
Ja, es ist auch voll geil. Also so, was halt das Besondere daran ist, ist, dass man nicht tagsüber noch fährt. Weil früher war es halt so, wir sind halt fertig mit dem Konzert, mit dem Abbauen gewesen. Dann muss man erstmal zum Hotel fahren. Dann schläft man frühestens um 2, dann muss man um 6, 7 wieder aufstehen, fährt 500 Kilometer. Das ist richtig körperlich anstrengend. Jetzt ist es halt so, wir sind halt morgens schon da. Ich habe noch Zeit, Sport zu machen. Ich kann mir erstmal gediegenen Kaffee reingönnen. Das ist halt so, das ist halt living the life. Also ich habe aber das Gefühl, auch ehrlich gesagt, beim Musikerdasein allgemein, weil ich ja nur noch das mache. Und früher war das ja mein Hobby.
Ja.
Und jetzt habe ich so viel Zeit und ich mache total viel und so, aber es fühlt sich immer so an, als wäre das irgendwie nicht so viel, ehrlich gesagt.
Was ich versuchen möchte, meine Gäste jetzt in Zukunft immer zu fragen, weil ich vor dieser Frage sehr häufig stehe inzwischen. Glaubst du, die Welt wird besser oder schlechter?
Ich hoffe besser, ich befürchte schlechter.
Oder?
Gerade einen Moment schon, ja.
Ich finde das so krass. Also das ist genau das Gefühl.
Ja, es gibt mir auch kein gutes Gefühl, über sowas nachzudenken.
Nee, und also wir empören uns alle nur noch, schreien uns auch nur noch an, auch auf Social Media. Aber Debatten gibt es ja kaum noch.
Ich bin eher in der Schockstarre gerade.
Ja, genau.
Also ich habe mich auch so ein bisschen aktivistisch tatsächlich so ein bisschen zurückgezogen. Ich habe früher viel so Social Media aktivistisch viele Sachen gemacht und jetzt teile ich nur noch Sachen, aber mache selber weniger, weil es einfach schwer auszuhalten ist.
Ja, fühle ich voll. Voll der Downer, aber kleine Hoffnungsschimmer vielleicht zum Ende. Gibt es eine Organisation, einen Verein, eine Initiative, die du kennst, die du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst, die man unterstützen sollte oder mal kennenlernen sollte?
Oh, es gibt viele Initiativen. Also die erste, die mir einfällt, ist die Initiative des 19. Februars, weil das gerade so aktuell ist, ne?
Ja.
Geht um den Anschlag von Hanau und die Familie. Ich war jetzt gerade im Gorki-Theater vor 2 Tagen und die hatten das ganze Wochenende das zum Thema und hatten auch die Überlebenden und Angehörigen da. Und das war eine krasse Veranstaltung. Ich war nur im musikalischen Teil. Ich habe also vorher die Talks gar nicht mal gehört. Ich habe also nur diese Stimmung mitbekommen und habe Etris kennengelernt, der das Buch, der Überlebender ist und das Buch drüber geschrieben hat, das ich noch nicht gelesen habe, aber unbedingt lesen möchte. Und das kann ich sehr empfehlen, weil die nämlich aus Eigeninitiative und aus eigener Kraft heraus so viel tun für die Gesellschaft aus einer Trauer heraus, was denen angetan wird, wo das System dermaßen versagt und sie aber trotzdem, obwohl sie eigentlich diese Kraft brauchen, um das alles für sich persönlich zu verarbeiten, das aber persönlich, also das nach hinten anstellen und aktivistisch arbeiten und jedes Mal erneut in die Trauer reingehen und davon erzählen, um halt von diesen Rassismus-Erfahrungen zu sprechen, damit sich was ändert und aufzuklären und reisen durchs Land und reden darüber. Das hat mich sehr...
Das kann ja aber auch Hoffnung machen, ne? Wenn wir beide so das Gefühl haben, irgendwie das wird eher alles schlechter.
Ja, ich meine, es gibt ja nicht nur Schlechtes auf dieser Welt. Ja. Es gibt so viele coole Sachen. Ich finde ihr Leben ganz cool auch. Ich habe das Gefühl, wir haben auch noch das Glück, so in der Zeit, die wir jetzt so mitnehmen, noch sehr viel coole Sachen mitnehmen zu können. Und ich finde es aber trotzdem beachtlich und schätze das sehr, wenn Menschen immer wieder die Kraft aufbringen und sich hinstellen und Bock haben, die Gesellschaft zu formen, was zu machen.
Wenn jetzt gleich die Aufzugstür aufgeht, wo geht für dich die Welt, das Leben weiter?
Ich gehe nach Hause und mein Sohn hat Husten und ist zu Hause.
Oh nein.
Ja, aber dem geht's gut.
Okay.
Der ist gut drauf. Der hustet noch ein bisschen. Und dann bauen wir vermutlich einen Turm.
Yay.
Oder wir lesen was über Dinos.
Ja, cool.
Ja.
War sehr schön, das Gespräch.
Finde ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich gehe sehr inspiriert nach Hause.
Sehr gerne wieder.
Voll.
Und mal so auf ein leckeres Essen.
Ja. Oder auf ein Konzert.
Genau, ja, gerne. Also ich spiele keine Musik, aber ich komme gern vorbei.
Ja, oder wir gehen zusammen auf ein anderes.
Sehr gerne. Ja, wir gucken uns den Nightliner von Bossa an.
Richtig.
Das wäre doch mal
was. Das machen wir.
Ja. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich 2-mal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.